Das sind nicht die einzigen Aufwände, welche die Kleinbanken derzeit stemmen müssen.
Insbesondere beispielsweise in die Bereiche Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz vor allem. Das sind alles kostenintensive Projekte, die da auch kleine Banken angehen werden und müssen.
Sagt Bankenexperte Amrein. Klar ist, sinkende Zinsen, welche die Margen schmälern, große Investitionen in die Modernisierung der Betriebe, sind für Schweizer Kleinbanken Herausforderungen genug. Da will man auf keinen Fall im gleichen regulatorischen Topf landen wie die UBS.
Sven Zaug. Und mehr zum Thema Bankenregulierung bei den Großen gleich im Tagesgespräch mit Wirtschaftsprofessor Ivan Lengwiler. Zuerst aber noch die Schlagzeilen von 13 Uhr mit Jan von Tobel.
Die Schweizer Armee soll aufrüsten und dafür 1,7 Milliarden Franken ausgeben. Der Nationalrat hat diesem Plan zugestimmt. Nein, sagte er, zu einer weiteren Milliarde Franken für neue Fliegerabwehrmunition. Die Posttochter Postfinance will effizienter werden und bis zu 141 Stellen streichen im nächsten halben Jahr. Betroffen seien größtenteils Angestellte in der Verwaltung in Bern, sagt die Postfinance. Die 56-jährige Jazzpianistin Sylvie Courvoisier erhält den diesjährigen Grand Prix Musik und damit ein Preisgeld von 100.000 Franken. Das Bundesamt für Kultur sagt, mit der Auszeichnung ehre es die herausragende Karriere der Komponistin und Improvisationsmusikerin. SRF Verkehrsinfo von 13.01 Uhr. Stockend oder staunenden Verkehr hat es in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab Kannenfeld und weiter auf der A2 Richtung Luzern bis Wettstein. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und ab Urdorf Nord. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen und in Richtung Norden 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
Das Tagesgespräch mit Simon Holliger.
Wie kann man verhindern, dass wir alle mit unseren Steuergeldern eine Grossbank retten müssen? Morgen, von dem geht man aus, will der Bundesrat aufzeigen, wie dass er das schaffen will, wie dass er Grossbanken regulieren will. Heute im Tagesgespräch machen wir eine Auslegeordnung. Was steht auf dem Spiel? Welche Massnahmen sind sinnvoll? Und wieso ist die Diskussion eigentlich für uns alle wichtig? Wir machen das mit dem Ivan Lengwiler. Er ist Professor für Nationalökonomie und Geldpolitik an der Universität Basel. Herzlich willkommen im Tagesgespräch, Herr Lengwiler.
Grüezi, vielen Dank für die Einladung.
Es klingt einem, es sind recht viel, recht nervös vor dem morgigen Tag, gerade so in der Bankenwelt. Zu Recht, also steht morgen einiges auf dem Spiel.
Ja, ich meine, es sind relativ umfangreiche Reformen, die anstehen. Das ist im Prinzip einfach begründet daraus, was man probiert zu lernen aus dem Niedergang von der Credit Suisse. Und es könnten schon wesentliche Änderungen stattfinden morgen.
Man redet doch von einem Duell zwischen der Finanzministerin Karin Keller-Sutter und dem UBS-Chef Sergio Ermotti. Seht ihr das auch so? Ist es das?
Nein, das ist sehr populistisch ausgedrückt. Ich glaube, es geht nicht um Personen. Es geht um einerseits die Interessen vom Staat und vom Steuerzahler, andererseits die Interessen von der UBS. Die Wirtschaft hat Interesse auf beiden Seiten, also als persönliches Duell zwischen zwei Personen. Das finde ich, ist ein bisschen komisch, das so darzustellen.
Man hätte ja auch lesen können, dass die UBS recht lobbyiert hätte im Vorfeld, eben gerade weil das Regelwerk eben jetzt ansteht und morgen könnte kommuniziert werden. Wie ist es eigentlich bei euch? Also, sie sind ja bei euch vorstellig geworden, die UBS. Hat ihr von diesem Lobbying auch etwas gespürt?
Ja, also, wissen Sie, ich rede mit allen. Ich rede mit der FINMA, ich rede mit der SNB, ich rede mit kleinen Banken, ich rede selbstverständlich auch mit der UBS. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich bestimmte Interessen vertrete. Ich lasse mich einfach informieren von allen Seiten.
Und haben euch die Argumente von der UBS überzeugt?
Nicht alle, aber einige schon. Ich glaube, ich weiss ja nicht, was der Bundesrat genau wird vorschlagen. Ich meine, wir haben da einige Hinweise drauf. Und, möglicherweise wird es in gewissen Teilen zu extrem, was er vorschlägt. Aber andere Reformen sind absolut notwendig. Also, ich bin da noch offen.
Wir reden über das gerade, aber vielleicht zuerst mal Erlengwilde ganz grundsätzlich. Wieso macht man eigentlich so eine Sache um Grossbanken? Wieso wäre es schlimmer, wenn eine Grossbank würde untergehen, als wenn ein anderes grosses Unternehmen, zum Beispiel Nestlé oder Novartis in der Schweiz, würde untergehen?
Ja, also gut, wenn Nestlé oder Novartis untergeht, vielleicht zur Information von den Hörern, wir sind da in Basel, wenn Novartis untergeht, dann spüre ich das ganz persönlich.
Aruni?
nicht nur Aruni, ich bin da auch Steuerzahler. Also Novartis ist sicher eine sehr wesentliche Firma, Nestlé selbstverständlich auch. Es gibt nicht nur die UBS, die eine wesentliche Firma ist, oder? Es gibt einige Betriebe in der Schweiz, wo es ein riesiger Verlust wäre, wenn sie würden untergehen. Bei den Banken ist es halt so, stellt sich vor, wenn sie gehen posten, ihre Lebensmittel besorgen, dann machen sie das wahrscheinlich immer mehr oder weniger im gleichen Laden. Wenn der Laden würde verschwinden, wäre das ärgerlich, aber es wäre nicht eine Katastrophe. Sie könnten schnell einen Ersatz finden mit einem anderen Laden, oder? Bei der Bank ist es ein bisschen schwieriger, weil solange sie nur ein Bankkonto haben, ist es auch nicht ein grosses Problem. Dann machen sie halt das Bankkonto bei einer neuen Bank auf und müssen dann ihre Daueraufträge anpassen. Das haben sie in einer Stunde gemacht, oder? Aber wenn sie einen Kredit haben bei einer Bank und die Bank geht unter, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Wenn sie eine Firma sind und sie haben einen Unternehmenskredit bei dieser Bank, sind sie möglicherweise selber mit einem Konkurs konfrontiert, weil die Hausbank zu wechseln für eine Firma, das ist schwierig, oder? Und darum, wenn eine grosse Bank untergeht, hat das Potenzial, viele andere Tätigkeitsbereiche in der Wirtschaft mit in den Abgrund zu ziehen. Und darum müssen wir da besonders regulieren.
Und die UBS ist ja sehr gross, so im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt in der Schweiz. Also heisst das, wir haben ein besonders grosses Klumpenrisiko?
Ja, also gut, die UBS Schweiz ist sicher also kaum grösser als ZKB zum Beispiel. Die UBS international ist natürlich viel, viel grösser, ja.
Als Klumpenrisiko?
Ja, es ist ein Klumpenrisiko, es ist auch ein Wert für die Schweizer Volkswirtschaft, das muss man einfach schon auch sehen. Die UBS, der internationale Teil von UBS, erbringt Dienstleistungen für alle kleineren Banken in der Schweiz, wo die sonst gar nicht könnten erbringen, oder? Also das muss man schon auch sehen. Die UBS ist möglicherweise ein Risiko für die Schweizer Volkswirtschaft und es gibt ein Sicherheitsbedürfnis von der Bevölkerung in dieser Hinsicht, das ist völlig verständlich. Aber man sollte einfach nicht vergessen, dass sie auch einen wesentlichen Wert für die Volkswirtschaft darstellt. Ich meine, wenn man die UBS nicht hätte, wäre der Finanzplatz Schweiz irrelevant, mehr oder weniger. Die Bedeutung vom Schweizer Franken wäre reduziert. Unser Zinsvorteil, der traditionelle, wäre wahrscheinlich kleiner. Das sind alles Werte, die man nicht vergessen darf.
Und gleich eben, wir haben ein grosses Interesse daran, dass es der UBS gut geht, ja. dass sie nicht in Schieflad geraten. Und das wäre eigentlich eben auch das Ziel von einer sinnvollen Regulierung, dass das nicht passiert. Oder wenn es dann passiert, dass man vernünftige Pläne hat, um zu schauen, wie man jetzt mit dem so umgehen. Morgen, so sagt man, könnte die Regulierung beim Bundesrat kommen. Man geht davon aus, dass der Bundesrat von UBS wird verlangen, dass sie mehr Eigenkapital hat. Also quasi mehr eigenes Geld. Mhm. Könnt ihr uns vielleicht erklären, wieso macht Eigenkapital, mehr Eigenkapital eine Bank sicher?
Also Eigenkapital schützt vor Risiken, wenn sie irgendwie eine Investition gemacht haben am Finanzmarkt und die verliert an Wert. Dann müssen sie das mit Eigenkapital können auffangen. Wenn eine Bank einen Kredit gegeben hat, einen grossen Kredit, und der Kreditnehmer fällt aus, dann haben sie einen Kreditverlust. Für das brauchen sie Eigenkapital. Das ist schon wichtig, dass man das hat. Aber was man einfach nicht vergessen darf, Eigenkapital schützt nicht gegen alle Risiken, die eine Bank ausgeliefert ist. Man hat das bei der Credit Suisse gesehen. Es gibt Leute, die sagen, die Credit Suisse sei zu tief im Eigenkapital untergegangen. Ich bin der Meinung, dass das nicht stimmt. Natürlich hat Credit Suisse am Schluss zu wenig Eigenkapital gehabt, aber es war nicht die Ursache gewesen. Die Ursache vom Credit Suisse Absturz sind einfach zu viele Skandale gewesen. Das ist letztlich der Grund gewesen.
Aber mit mehr Eigenkapital hätte sie vielleicht die Skandale auch besser bewältigen können?
Glaube ich nicht. Sie hat einfach ein bisschen länger weitergewurstelt. Aber die Bank wäre wegen dem nicht gesund gewesen. Einfach weil sie mehr Eigenkapital hat. Sie hat einfach länger gedauert, bis sie tot ist, oder? Also sie könnte mit Eigenkapital können sie nicht schlechtes Management kompensieren. Sie können auch nicht, stellen Sie sich vor, eine Bank hat einen massiven Cyberangriff und sie haben keinen Zugriff mehr auf ihr Bankkonto. Glauben Sie, sie wären noch lange kommt bei dieser Bank? Sicher nicht, oder? Wenn eine Bank so etwas erlebt, dann verliert sie ihre Kunden und eine Unternehmung, die keine Kunden mehr hat, geht unter. Und dann nützt Eigenkapital genau nichts. Also Eigenkapital ist schützt gegen gewisse Risiken, aber nicht gegen alle. Und darum finde ich die Betonung aufs Eigenkapital auch nicht wirklich umfassend richtig.
Das ist ja das, wo die UBS keine Freude dran hat. Es geht ja vor allem eben auch, so Lismen offenbar, um die ausländischen Tochtergesellschaften. Die sollen neu zu 100% mit Eigenkapital hinterlegt werden und nicht mehr wie bis jetzt zu 60%. Warum der Fokus auf diesen Tochtergesellschaften? Warum ist es dort aus Sicht vom Bund besonders wichtig, dass die so viel Kapital
haben? Ja, es geht darum, wenn sie Töchter mit Eigenkapital ausstattet, aber die Muttergesellschaft finanziert das selber mit Fremdkapital, dann, wenn sie die Tochter müssen verkaufen, weil sie in einer Schieflage sind, dann schlägt das sofort durch aufs Eigenkapital von der Muttergesellschaft. Das ist nicht so gut, oder?
Das wäre bei CS vielleicht der Fall gewesen, wenn die Töchter mehr Eigenkapital hätten, hätte man die schneller können abstoßen und sagen.
Das wäre bei der CS sicher der Fall gewesen. Und das ist ein Grund, warum dass man sagt, man will Töchter zu 100% unterlegen. Das sogenannte Double Leverage heisst, das würde man dann nicht mehr zulassen. Es ist aber interessant, oder? In der EU ist Double Leverage, also genau das, von das man jetzt redet, ist normal. Das macht man in der EU, handhabt man das auch so.
Also, wie wir es jetzt haben.
Ja, genau. Mhm. Die EU ist aber in einem Punkt strenger. Software zum Beispiel, wo ein rechter Posten ist auf der Aktivseite von einer Bank. Oder auch so bedingte Steuergutschriften und so Sachen gelten als Immaterialgüter und werden nicht voll angerechnet.
Als Eigenkapital.
Als Werthaltung. Mhm. Und darum reduziert das Eigenkapital, oder? Und in den USA ist es umgekehrt. Dort muss man Töchter zu 100% unterlegen. Aber Software und Steuergutschriften gelten als normale Aktive. Und was man hört, ist, was der Bundesrat vorschlägt, ist, dass man die jeweils beiden strengeren Teile für die UBS in der Schweiz kombiniert, oder? Und das ist massiv streng. Das ist, im Vergleich zu, wie Banken im Ausland gehandhabt werden, ist das ein sehr starker sogenannter Swiss Finish, oder? Wo die UBS schon auf dem Kapitalmarkt in eine schlechte Wettbewerbssituation bringt.
Warum schadet ihr das im Wettbewerb? Was macht sie denn weniger wettbewerbsfähig, wenn sie mehr Kapital hat und sicherer ist und vielleicht auch mehr Vertrauen gewinnt von den Kundinnen und Kunden?
Ja gut, also die Eigenkapitalrendite ist einfach kleiner, oder? Und natürlich...
Also das heisst, sagen Sie das schnell, das heisst?
Ja, das heisst, wenn sie die Aktie kaufen als Investor, dann sehen sie, aber die rentiert ja einfach 3% weniger als die anderen, oder? Dann kaufe ich vielleicht lieber JP Morgan. Und das wird es schwieriger für die UBS, Eigenkapital zu beschaffen auf dem Finanzmarkt. Natürlich werden die Ökonomen sagen, ja, aber die Investoren tun das berücksichtigen, dass die Bank weniger Risiko hat und darum muss die Rendite auch kleiner sein. Das ist, glaube ich, nur zum Teil richtig. Erstens mal glaube ich nicht, dass alle Investoren so wirklich umfassend vorgehen, oder? Man vergleicht einfach Banken miteinander. Andererseits, wie ich vorher schon gesagt habe, Eigenkapital deckt nicht alle Risiken ab. Also wenn sie doppelt so viel Eigenkapital haben, sind sie nicht doppelt so sicher. Aber ihre Eigenkapitalrendite ist nur noch halb so gross.
Gut, also da seid ihr, ich sage jetzt mal so ein bisschen auf der Seite von der UBS, die auch findet, das ist eigentlich nicht richtig, da werden wir streng quasi an die Leine oder zu eng an die Leine genommen, wenn dir das morgen so kommt. Also wenn ihr jetzt aber sagt, die Eigenkapitallösung, das sei eigentlich nicht das Ei des Kolumbus, also das macht die Bank eigentlich nicht wirklich sicherer. Ja. Wo würdet ihr ansetzen? Wo wären ihr strenger?
Ich glaube, wirklich das Einzige, was wir machen können, zum sicherstellen, dass Steuerzahler nicht müssen, zur Kasse gebeten werden, ist ganz klar sicherstellen, dass wir immer einen funktionierenden Sanierungsplan haben für die Bank. Wir haben das heute. Wir haben einen Sanierungsplan. Das ist die Idee von einem Sanierungsplan oder sogenannten Bail-in. Es gibt verschiedene Wörter für das. In der Presse liest man Resolution und Abwicklung. Das ist alles mehr oder weniger das Gleiche.
Und das kommt dann zum Einsatz, wenn eine Bank in Schieflage gerät?
Ja, also wenn sie wirklich schon sehr in Schieflage ist, dann hat das mehrere Schritte. Erstens mal wird das Management abgesetzt. Die FINMA setzt ein neues Management ein. Und das Management rapportiert nicht den Aktionären, sondern der FINMA. Zweitens werden die Aktionäre auf Null gesetzt und ein sogenanntes Reservekapital, das nennt man Bail-in-Kapital, das sind Obligationen, die werden zu Aktien gewandelt. Das heisst, die UBS hat eigentlich bereits Reservekapital in sehr grossem Umfang, nämlich so viel Kapital, wie sie sonst schon hat, hat sie nochmal zusätzlich im Reservetank, oder? Und das Kapital kann man dann brauchen, um die UBS zu sanieren. Und der Zweck von dem ist wirklich nichts anderes als die öffentliche Hand schützen. Man hat das, bei der CS haben wir das auch gehabt.
Aber nicht umgesetzt.
Aber die Behörden haben das nicht umgesetzt. Und das ist ein Problem.
Und was macht das sicher, dass man das jetzt in der nächsten Krise wird umsetzen, wenn der Plan da
ist? Also gut. Es ist auf eine Art, hat man, bei der CS hat man das nicht gemacht, weil man zum Schluss gekommen ist, wenn man da die Notübernahme macht mit der UBS, sind die Umsetzungsrisiken sind kleiner, oder man hat gewisse Rechtsrisiken gehabt und so weiter. Man hat das noch nie gemacht. Und man hat dort einen weniger risikoreichen Weg gewählt. Das wird das nächste Mal aber nicht mehr möglich sein, weil die UBS ist die letzte grosse Bank im Land.
Das kann sie niemand mehr übernehmen.
Ja, also vielleicht eine ausländische Bank. Da hat man aber gesagt, das sei sehr schwierig. Ich verstehe nicht ganz warum, aber offenbar haben die Behörden gefunden, das sei unmöglich. Es ist, wenn das so ist, dann ist es alternativlos. Dann müssen wir das machen. Und darum ist es ganz wichtig, dass es einen politischen, festen Willen gibt, dass wir den Bail-in tatsächlich durchführen. Auch wenn es Widerstand gegen das gibt. Das ist mal das Erste. Zweitens muss der Sanierungsplan mehrere Optionen enthalten. Nicht nur ein Sanierungsplan. Wir brauchen eigentlich einen ganzen Strauss an Sanierungsplänen, weil man weiss nie, woher das Krise wirklich kommt, oder? Und, also, wenn wir das schaffen, man muss es auch immer wieder üben und so weiter, oder?
Wie übt man denn das?
Ja, also, man hat das geübt bei der CS mit ausländischen Behörden, oder? Die FINMA und die Amerikaner und die Engländer, die haben das zusammen geübt, wie das würde gehen, zusammen mit der CS. Ich glaube, man muss das vielleicht noch ein bisschen ausweiten, man müsste auch das Finanzdepartement involvieren, einfach das durchspielen.
Also man erstellt ein Szenario, erfindet eine Krise und sagt, alle, jetzt machen wir eine Abwicklung.
Genau, und es wird niemand zuerst informiert, was genau Krise ist, oder? Und dann spielt man das 2 Tage lang durch und simuliert das und lernt nachher daraus, was hat nicht geklappt.
Aber jetzt haben wir ja eine UBS, oder jetzt sagt man, die ist ja international tätig, das ist wirklich eine Grossbank. Und ist das realistisch? Also gibt es da einen politischen Willen, zum sagen, jetzt wickeln wir die Bank ab?
Also das letzte Mal hat es das nicht gegeben.
Da gibt es doch sicher auch noch Druck aus dem Ausland, oder? Andere Länder, die sagen, aufgepasst. Also wenn ihr hier irgendwie so etwas macht, dann leiden wir nachher auch mit den Tochtergesellschaften, die wir bei uns im Land haben. Der Druck wäre doch wahrscheinlich immens, oder?
Das ist möglich, dass der Druck gross ist. Aber man muss schon sehen, die Abwicklung oder der Bail-in umfasst den ganzen Konzern. Der ganze Konzern wird saniert, also inklusive Tochtergesellschaften.
Und wenn man den nicht mehr sanieren kann, wenn es dann wirklich in einen Konkurs läuft?
Ja gut, wenn es wirklich in einen Konkurs geht, dann haben wir gemacht, was wir machen können. Dann landen wir beim sogenannten Schweizer Notfallplan. Dort wird dann nur noch der Schweizer Teil gerettet. Und also nicht einmal ganz der Schweizer Teil, sondern nur der Schweizer Teil, der wichtig ist für die Schweizer Volkswirtschaft. Und die ausländischen Teile werden im Prinzip wird verscherbelt, oder?
Habt ihr das Gefühl, die Sanierungspläne, also sind die genug gut oder erwartet ihr da vom Bundesrat morgen auch noch, dass er hier irgendwie noch eingreift und eben vielleicht einen breiteren Strauss präsentiert?
Ja, das weiss ich nicht. Der Sanierungsplan wird natürlich nicht vom Gesetzgeber gemacht. Der Sanierungsplan wird von der Bank selber gemacht und abgenommen von der FINMA. Das ist ein ständiger Prozess. Das muss man jedes Jahr wieder überarbeiten und da gibt es ganze Teams, die nur das machen. Wenn der Bundesrat den Sanierungsplan machen würde, kommt das, glaube ich, nicht gut raus. Oder? Weil, ich meine, ja, das ist völlig der falsche Ort, um so etwas zu entwickeln.
Aber es braucht mutige Leute, oder, die der Krise wirklich sagen, oh, jetzt machen wir das.
Ja.
Und haben wir denn die mutigen Leute? Und haben wir die auch die Behörden dazu?
Ich glaube, wir haben eine sehr kompetente Behörde mit der FINMA, wir haben eine kompetente Behörde mit der SNB, wir haben an sich eine kompetente Behörde mit dem Finanzdepartement, wir haben natürlich auch personelle Wechsel amix, oder? Und da bei der Credit Suisse ist es jetzt so gewesen, das ist passiert, nachdem unsere heutige Finanzministerin relativ kurz im Amt war. Sie war sicher gut informiert, aber sie war frisch im Amt gewesen. Das ist also schon eine grosse Herausforderung. Ich wäre also nicht gerne an ihrer Lage gewesen. Das ist also nicht gerade, wenn man einen Job anfangen, oder? Aber eben, der Wille von der Führung vorher war offenbar gewesen, dass man die CS lieber erst in Ruhe lassen.
Das von Uli Maurer noch, vom damaligen Finanzminister.
Ja, und ich meine, ich schätze Uli Maurer sehr, aber dort ist er glaube ich, sehr ein bisschen auf einer CS-freundlichen Seite gewesen. Und Karin Keller-Sutter hat das anders gesehen, zu Recht. Und so personelle Risiken hat man natürlich einfach.
Das ist das Gespräch mit dem Ivan Lengwiler. Er ist Professor für Nationalökonomie und Geldpolitik an der Uni Basel und hat im 2023 eine Expertengruppe geleitet, die Massnahmen für mehr Bankenstabilität ausgeschafft hat. Wir haben die FINMA jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt jetzt und wird vermutlich auch morgen ein Thema sein, die Finanzmarktaufsicht. Braucht die mehr Zähne?
Ja, also die FINMA ist eigentlich eine Finanzmarktpolizei, wenn man so will. Oder die schaut dafür, dass Finanzmarktrecht tatsächlich durchgesetzt
wird. Aber unbewaffnet?
Nein, sie hat natürlich schon. Sie ist nicht unbewaffnet. Sie hat natürlich schon Rechtinstrument. Sie ist immer wieder vom Parlament ein bisschen kastriert worden, wenn man so will, wenn man das ein bisschen grob ausdrücken will. Zum Beispiel, der FINMA, nachdem sie das Enforcement gemacht hat, das Enforcement ist ein Verfahren, wo man feststellt, ob eine Bank oder eine Versicherung oder eine Anlage von Finanzmarktrecht verletzt hat. Und wenn man dann zum Schluss kam, ja, da ist Finanzmarktrecht verletzt worden, hat FINMA das am Publikum normalerweise nicht dürfen sagen.
Also uns allen?
Ja. Mhm. Einfach nicht dürfen sagen. Ausser es herrscht ein besonderes öffentliches Interesse für das. Das scheint mir völlig absurd.
Das sollte sich ändern,
Das ist etwas, was man sicher ändern sollte.
Aber schaben das nicht im Vertrauen in eine Bank und dann haben wir vielleicht so einen Bankrun. Also alle holen ihr das Geld nachher raus.
Also, okay. Wir haben da eine Bank, wo die Leute ihr Geld dazu bringen. Und der hat so eben Finanzmarktrecht verletzt. Finden Sie nicht, dass die Kunden das sollten wissen?
Doch.
Eben. Genau. Die Rechtswege sind, oder wenn die FINMA eine Verfügung macht, kann man sich selbstverständlich wehren. Gegen das ist nicht ein Polizeistaat, das ist ein Rechtsstaat, das ist auch völlig in Ordnung. Aber unsere Gerichte sind einfach zu langsam. Und das ist ein Problem, das wir nicht nur im Finanzmarktrecht haben, das haben wir in vielen Teilen. Und darum, glaube ich, sollte man die Rechtswege ein bisschen verkürzen, so gestraffte Verfahren. Oder? Sie können sich vorstellen, heute macht die FINMA eine Verfügung, dann macht er so dick, oder? Also viele, viele Seiten. Und dann macht der Anwalt macht eine Replik und dann gibt es einen Duplik und es dauert ewig. Und dann ist dann die erste Instanz, dann geht es drei Instanzen. Es geht Jahre, oder? Und wenn Sie eine Bank haben, die sich immer wehrt, und CS ist so eine Bank gewesen, haben Sie die grösste Schwierigkeit, das Finanzmarktrecht durchzusetzen. Darum, glaube ich, müssen wir das straffen. Muss man mit Augenmass machen, man kann natürlich nicht einfach das Rekursrecht aushöhlen, oder? Mhm. Aber ich glaube, eine Straffung ist dort notwendig. Drittens, Senior Manager Regime ist eine Erfindung von der englischen Finanzmarktaufsicht.
Da geht es um Verantwortlichkeiten.
Genau, da geht es im Prinzip darum, das ist eine Massnahme zum Verhindern, dass Verantwortlichkeiten verwedelt werden, oder? Weil es ist immer ein Komitee, das verantwortlich ist für etwas und das Komitee hat dann noch 7 Gutachten eingeholt und am Schluss ist niemand verantwortlich. Das sollte man einführen. Das hat der Bundesrat ja in seinem Bericht auch vorgeschlagen. Das ist sehr sinnvoll. Und der vierte Punkt, glaube ich, der auch noch wichtig ist, die FINMA sollte ein bisschen mehr Rechtssicherheit haben für sich selber, wenn sie vorausschauende Indikatoren nimmt zum Eingreifen in eine Bank, oder? Also nicht nur Buchhaltungsdaten oder so Sachen, sondern man soll sich der Mehrpreis oder Kreditspreads oder so Sachen. Da kann die FINMA heute eigentlich schon machen, aber sie ist so in einem Graubereich. Also wenn man dort die Rechtssicherheit von der FINMA will verstärken, müssen sie vielleicht früher eingreifen.
Also vier Punkte, die ihr wichtig findet für die FINMA und die hoffen, dass die morgen angesprochen werden.
Wo ich offen gestanden wichtiger finde als die Eigenkapitalfrage.
Gut, jetzt sind wir gespannt, was dort morgen rauskommt. Die Ideen vom Bundesrat gehen nachher noch in eine Vernehmlassung, nachher ins Parlament, das ist ja ein Gesetzesprozess, vielleicht sogar noch vor das Volk. Was habt ihr das Gefühl, wie viel von dem, was morgen bekannt wird, vermutlich morgen bekannt wird, wird dort tatsächlich umgesetzt?
Ja, das kommt darauf an, was der Bundesrat vorschlägt. Wenn der Bundesrat natürlich massiv strenge Sachen vorschlägt, wird das Parlament das reduzieren, nehme ich an, also verwässern. Wenn der Bundesrat ein ausgewogenes Paket vorschlägt, natürlich gibt's Lobby, oder? Ich hoffe, dass das Parlament ein bisschen etwas gelernt hat aus den vergangenen Jahren, weil das Parlament war immer sehr offen für die Lobbyarbeit von der Credit Suisse. Vielleicht sind sie heute ein bisschen vorsichtiger, das kann sein.
Wie könnte eine nächste Krise aussehen?
Wenn man das wüsste, dann wären wir vorbereitet drauf und die Krise würde nicht eintreten. Oder? Also, man kann das eigentlich nicht wissen. Also, zurzeit habe ich das Gefühl, die grössten Risiken, die wir so haben, ist die wirklich explodierenden Staatsschulden international. Man sieht das auch in den USA. Die unsichere Rolle vom Dollar. Der Dollar ist eigentlich die Weltwirtschaftswährung und das ist heute nicht mehr so ganz klar. Also, im Zusammenhang mit Dollar und amerikanischen Staatsschulden, der amerikanischen Treasury Bills, das sind die sichersten, liquidesten Anlagen, die sind wichtig in jedem Portfolio von dieser Welt. Wenn die nicht mehr sicher sind, geht alles drunter und drüber. Und dann natürlich militärische Herausforderungen, die wir haben, um Taiwan herum, in Europa, arabische Halbinseln, das ist alles sehr explosiv. Aber genau darum wird die Krise wahrscheinlich von jemand anders kommen.
Als man jetzt denkt.
Ja.
Und darum brauchen wir gute Pläne und müssen gut vorbereitet sein.
Darum brauchen wir Sanierungspläne, die für mehrere Optionen gewappnet sind.
Ivan Lengwiller, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Kurz bevor der Bundesrat die Eckwerte von der Bankenregulierung präsentiert, ist der Wirtschaftsprofessor und frühere FINMA-Verwaltungsrat Ivan Lengwiller im Tagesgespräch bei der Simon Huliger. Nachrichtenredaktion im Rendezvous Yvonne Lambricker. Mein Name Ivana Pribakovic. Einen guten Nachmittag Ihnen mit Radio SRF.
Eis am Nachmittag.
Schön seid ihr im Programm von SRF 1. Dani Vorler am Mikrofon mit Musik von Nick Cayman.
I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many others out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself.
solltet ihr im Stall unterwegs sein, mit solcher Musik geht sogar Stallfahrerringer. I promised myself, so tönt SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.31 Uhr, stockender Verkehr in der Region Zürich von dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und ab Urdorf Nord. Im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau Ost und Lenzburg und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen und in Richtung Norden 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Wir spielen jetzt gerade etwa in 10 Minuten. Hier auf SRF 1 heisst es dann immer 3 von 5. Und ich suche eine Kandidatin oder einen Kandidat, der sagt, mal, da mache ich jetzt mal mit. Ich habe schon so manchmal gehört und heute ist der Tag, wo ich möchte mal live am Radio mitmachen. Ich suche jemanden, der Mitglied ist in einer Bibliothek, wo er so einen Ausweis hat, für in eine Bibliothek Bücher zu holen. Und möchte gerne ein kleines Gespräch über Bibliotheken, weil rund um Bibliotheken drehen sich auch die Fragen vom heutigen 3 von 5. Jetzt braucht ihr noch Telefonnummern, wenn ihr regelmässig mal so in einer Bibliothek seid. 0848 440 222. 0848 440 222. Viel Glück beim Durchkommen. Thank you.
Schön seid ihr am Donnerstagnachmittag mit SRF 1 unterwegs. Wir haben jetzt gerade 20 vor 2 und das heisst, es ist Zeit zum Spielen.
SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Win4Life-Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk.
Und spielen tun wir heute mit der Therese Häfliger von Dirikon, Kanton Luzern. Eine ehemalige Bibliothekarin, hat geschafft in der Gemeindebibliothek und der Schulbibliothek in Ebiken. Einen schönen guten Nachmittag.
Ja, grüezi, Herr Voller.
Grüezi, Frau Häfliger. Geht ihr regelmässig jetzt noch in die Bibliothek, auch wenn ihr pensioniert seid?
Ja, natürlich. Jede Woche mindestens ein bis zweimal.
Ist denn das einfach ein Besuch, weil Bibliotheken bieten ja mittlerweile auch irgendwie einfach so Nische, um einen Kaffee zu haben oder so? Oder ist es wirklich, weil ihr so ein Bücherwurm seid?
Ja, sicher. Ich gehe auch immer Bücher holen und schauen, was Neues gibt. Und dass ich von daheim reservieren per Internet und noch dann abholen.
Und ihr könnt euch ja immer noch sehr gut aus. Ihr wisst eigentlich so den Hauptbestand oder, von eurer Bibliothek.
Ja gut, der wird natürlich jedes Jahr wahnsinnig erneuert und die Alten fallen raus und es gibt immer wieder Neues und das ist interessant.
Lesen Sie digital oder lesen Sie wirklich noch ein Buch, das man anlängen kann?
Ich will das Buch zum Anlängen, mir gefällt das viel besser.
Und schmücken?
Ja.
Gerade jetzt, wenn sie in der Bibliothek war, schmeckt sie ja manchmal noch etwas spezieller als sonst schon.
Ja.
Aber das hat sie Reiz für euch?
Ja, natürlich.
Ja. Weil es lebt, oder? Ja. Was habt ihr zuletzt gelesen? Was könnt ihr uns empfehlen, wenn also ihr jetzt so...
Jetzt lese ich gerade das neue Buch von Doris Dörri. Wohnen heisst das.
Ja.
Und ist sehr interessant.
Jetzt müsst ihr uns genau erklären, was das für eins ist. Also ist das ein Roman oder was ist es?
Ja, halbwegs ein Roman. Das ist eigentlich von ihr, wo wie sie immer gewohnt hat, in Nachkriegszeiten, wo sie geboren ist. Sie ist ja letzte Woche 70 geworden. Und wie sie weiter in verschiedenen Wohnungen gewohnt hat. Und das ist sehr interessant.
Da seid ihr jetzt mit drin oder schon fertig?
Da bin ich mit drin, jawohl.
Super. Wann lesen ihr denn? Vor dem ins Bett gehen oder auch durch den Tag ein bisschen?
Am Tag und vor dem Schlafen. Im also, Bett meistens.
Eine, die wirklich das Herz für Bücher schlägt, seid ihr, Frau Häfliger. Ja, jetzt wollen wir schauen, wie das sich rechnet für die Los, die ihr heute gewinnen könnt. Ein Lospaket von Swisslos im Wert von 100 Franken. Habe ich euch parat, tue ich euch zuschicken, wenn ihr 3 von 5 Fragen richtig beantwortet. Und ihr wisst, in diesem Quiz kann man ja eigentlich die Fragen gar nicht wissen, richtig zu beantworten. Ja. Man muss ein bisschen roten. Gell?
Ja, genau.
Und ich schlage euch jetzt einfach vor, dass möglichst rassig zu machen, nicht lang studieren, weil ihr habt nur 4 Sekunden Zeit und wir starten jetzt.
Ja.
Ich möchte zuallererst wissen, welche Bibliothek liegt näher an der französischen Grenze? Ist es die Bibliothek EPFL in Lausanne oder ist es die Kantonsbibliothek Jura in Delémont?
Delémont.
Welche Bibliothek ist älter? Die Bibliotheca Apostolica Vaticana oder British Library in London?
British Library London.
Welche Bibliothek hat mehr Bücher? Die Library of Congress in Washington oder die Deutsche Nationalbibliothek?
Ich denke Washington.
Denn welche Bibliothek ist näher an einem See als ein Gebäude? Gell? Die Kantonsbibliothek Schweiz oder die Universitätsbibliothek Lausanne?
Lausanne.
Und welches Wort hat mehr Buchstaben? Zentralbibliothek oder Nationalbibliothek?
Nationalbibliothek.
Ja, die hat natürlich das mit den Buchstaben völlig im Griff. Das stimmt.
Nein.
Das stimmt, wenn wir hinter sie anfangen, das ist schon bereits der erste Punkt. Nationalbibliothek hat 18 Buchstaben gegenüber Zentralbibliothek, eine weniger. Lausanne, direkt am Genfersee, Schweiz, ein bisschen weiter entfernt vom Vierwaldstättersee. Den Punkt kann ich noch auch geben. Library of Congress, über 150 Millionen Einheiten sind dort registriert. Die deutsche Nationalbibliothek, ca. 50 Millionen. 3 von 5 hat er bereits richtig. Die Vatikanische Bibliothek ist 1475 gegründet worden, British Library 1973. Das hat also nicht gestummen und das mit Delemont, das hat auch noch gestummen, aber ist jetzt eigentlich gar nicht notwendig. Ihr habt gewonnen, ich schicke euch die los zu. Was machen wir heute noch?
Ja, danke vielmals. Heute kann ich sicher noch lesen und eventuell noch ein bisschen Garten.
Alles andere hat mich enttäuscht. Wir könnten natürlich auch ein Gartenbuch lesen, da hätten wir gerade beides.
Ja, genau. Ja,
ich danke euch vielmals fürs Mitspielen, Frau Häfliger, und wünsche euch einen schönen Nachmittag.
Ich danke Ihnen vielmals.
Ade.
Und einen schönen Nachmittag.
Merci, ade.
Danke. SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Wind for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Yeah. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz, me encuentro amado, amado que el sol, y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí. Dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 el blu dipinto di blu, felice di estar en el azul. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó.
SRF 1 einschaltet, ist Stimmung garantiert. Gypsy Kings haben wir gehört. Was lachst du, Adrian Köpfer?
Stimmung garantiert.
Mal, wir haben immer wieder so, solche Musik, die einfach Fakt, die einfach einfährt, wo man gerade einfach so einen guten Laut
bekommt. Ja, wir sollten nachher auch uns zu zuschauen in diesem Moment.
Aber wir haben
ja auch Freude, dass die Stimmung so richtig korrekt gut ist. Oder?
Also die Stimmung wird auch immer wieder toll mit so vielen Geschichten. Wenn ich denke, was wir diese Woche alles schon gehört haben von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die berichtet haben von vergangenen Zeiten vom Autofahren, was es für Auto gegeben hat, wie man mit Auto umgegangen ist. Ich habe gestern in der Sendung Treffpunkt 2 Garagentöchter gehabt. Da hat die eine erzählt, dass sie bei ihnen daheim in der Garage einen Krankenwagen auch hatten, den sie betreut haben. Also das heisst, das Spital hat ihnen angerufen in die Garage, wenn irgendjemand oben runtergefallen ist. Und nachher hat die Mutter die Scheiben angelegt. Das ist Nein, ohne. Ist das Krankenauto gefahren? Dort hat es einfach eine Bar gehabt, nicht irgendwie einen halben Operator. Informationen. Und dann ist man nachher so an die Unfallstelle gegangen und hat den Patienten zusammengelesen.
Ist man der Ausbilder gewesen für das?
Nein, es hat niemand einen Arzt oder es ist kein Arzt dabei gewesen. Man hat sicher, ich gehe jetzt mal davon aus, ohne das zu wissen, man hat irgendeinen Samariter gemacht oder so. Oder?
Also es war wie eine Fahrgelegenheit von A nach B gewesen, und B ist das Spital gewesen?
Ja, einfach der Krankenwagen. Mhm. Oder? Man hat noch das Horn können anlassen, natürlich. Das hat es dann auch schon gegeben. Mhm. Nicht, dass sie so Geschichten, die ist mir geblieben, die vergesse ich nicht mehr.
Aha.
Die vergesse ich nicht mehr. Und wenn sie jetzt hörst, musst du sagen, das hast du auch nicht gewusst, oder?
Nein, nie.
Also es ist so eine Zeit gegeben, oder? Wo die Spitäler nicht, also wahrscheinlich nicht alle, oder? Aber wo nicht alle Spitäler ein eigenes Krankenauto hatten, eine Rettung sagen.
Mhm. Frau Münger, ihr nicht mehr mit der Langasse, eben ihr Krankenauto noch in der Garage hatte.
Aber eben, was erzähle ich da? Wir haben ja das Thema Auto die ganze Woche durch und auch jetzt nach den zwei Nachrichten bei dir in der Sendung.
Und da schauen wir eben nicht zurück, sondern wir schauen es voraus. Und beim Vorausschauen stellt sich ja häufig die Frage mit dem Elektroauto. Wird der überhaupt mal flächendeckend kommen? Oder? Also verschiedenste Autofirmen gesagt, wir setzen nur noch auf Elektroauto. Der Verbrauchsmotor der ist vorbei. Das ist nicht mehr so heutzutage. Schaut man das ein bisschen anders an. Verkaufszahlen von den Elektroautos sind zurück. Dann ist auch die Frage, die Superbatterie. Die, wo man 1500 Kilometer fahren kann, die in 3 Minuten geladen ist. Wird es die mal geben?
Mhm.
Und wir werden auch so ein bisschen die Sicherheit anschauen im Strassenverkehr. Wird eigentlich mit den zukünftigen Autos die Sicherheit im Strassenverkehr auch ein bisschen entsprechend grösser?
Mhm. Und wird es künftig auch noch so Sirenen geben? Zum Beispiel? Im Krankenauto? Vielleicht ist das eigentlich gar nicht mehr nötig.
Sondern? Was weiss ich nachher?
Ja, weil sich die Autos so selber einstellen und die kommunizieren untereinander.
Das wäre noch gäbe. Dann gäbe es auf der Autobahn automatische Rettungsgasse.
Automatisch wird alles gehen, oder? Mhm. Wenn es geht.
Und dann könnte man als Familienvater mit den Kindern hinten nach UNO spielen, währenddem man auf der Autobahn mit 120 fährt.
Ja, das sind so romantische Vorstellungen und ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, ob es so romantisch ist.
Wird? Das erfährst du nach den Zweien.
Mhm.
Also nicht, ob es romantisch ist, sondern Zukunft von den Autos.
Wissenschaftlich wird es auch, gell?
Ja, absolut.
Der Adrian Köpfer nach den 2 Nachrichten von mir, Dani Vorler, gefreut den Nachmittag allerseits. Mit diesem wunderschönen Song von Chicago, If You Leave Me Now.
If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Oh,
Chicago und If You Leave Me Now. Auch einer von den schönen Titeln, die man auf den Kuschelrock-CDs abend hat abgelassen, zum geschlossen tanzen. So haben wir die Stunde jetzt abgeschlossen.
SRF Verkehrsinfo.
Und hier noch die Übersicht von 13.59 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord. Im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau Ost und Lenzburg. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und in Richtung Norden 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Livia Schmidt. Ja zu 1,7 Milliarden für die Armee. Das hat der Nationalrat entschieden. Quer stellte er sich aber bei weiteren Armeeausgaben. Die Postfinanz spart und kündigt an, bis Ende November über 140 Stellen zu streichen. Dann der Grand Prix Musik. Die Waadtländer Klaviervirtuosin Sylvie Courvoisier wird für ihr Schaffen ausgezeichnet. Und das Wetter, heute gibt's nur noch lokale Regenschauer. Sonst zeigt sich ab und zu die Sonne. Morgen wird es dann länger sonnig. Die Schweizer Armee soll aufrüsten und dafür 1,7 Milliarden Franken ausgeben. Das möchte der Nationalrat. Er hat der Armeebotschaft 2025 zugestimmt. Nichts wissen wollte er aber von einer zusätzlichen Milliarde für den Kauf von Munition. Aus dem Bundeshaus Manuel Riese.
Der Kauf eines radargestützten Artilleriesystems und Minidrohnen sowie die Instandhaltung der Leopard 2 Kampfpanzerflotte. Diese und weitere Vorhaben soll die Schweizer Armee umsetzen. Darum hat der Bundesrat beim Parlament rund 1,7 Milliarden Franken beantragt im Rahmen der Armeebotschaft 2025. Noch einen Schritt weiter gehen als der Bundesrat wollte eine bürgerliche Mehrheit in der Sicherheitspolitischen Kommission. Sie setzte noch Munition für die bodengestützte Luftabwehr auf die Einkaufsliste. Kostenpunkt 1 Milliarde Franken. Für den Munitionskauf machte sich unter anderem Heinz Theiler von der FDP stark. Das Geld ermögliche es,
sofort Munition bestellen zu können, um diese dann in einigen Jahren, 5 bis 6 Jahren, geliefert zu bekommen.
Dagegen gab es jedoch Widerstand im Rat. Die Munition werde dort gebraucht, wo Krieg herrsche, namentlich in der Ukraine, sagte Gerhard Ammann.